Die scheinbare Zunahme psychischer Erkrankungen ist weniger ein Beweis dafür, dass wir kaputter sind, sondern ein Spiegel dafür, dass wir mutiger diagnostizieren und offener sprechen.
Und Queerness ist nichts Neues. Neu ist, dass Mehrheiten lernen können, mit Vielfalt zu leben. Und ganz ehrlich, Widerstand ist dabei oft Bequemlichkeit und nicht immer Wahrheit.
Das geflügelte Wort "Früher war alles besser" ist häufig ein Eltern-Ich-Reflex. Reif wird es erst, wenn wir in das Erwachsenen-Ich wechseln und auf Augenhöhe miteinander reden. Und weil es heute wehtun darf, sind wir empfindlicher geworden oder endlich ehrlicher. Das reiben wir aneinander.
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Wehrs. Viel Spaß dabei.
Das klingt wirklich schön, Thomas, aber was, wenn die Jüngeren tatsächlich fragiler sind? Und darüber würde ich mich gerne heute mit dir austauschen, und zwar nicht nur höflich, sondern ehrlich.
Oh, ich bin gespannt. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, willkommen bei Permanent Change, bei unserer nächsten Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen Tom und ich wieder über einen Reibekontakt der Generationen. Also nicht über irgendeinen Reibekuchen, sondern ganz bewusst Reibekontakt, über Psyche, Queerness, Gefühle und Bedürfnisse. Vor allem konzentrieren wir uns auf den deutschsprachigen Raum dabei, vom Ende der 1960er, 70er Jahre bis heute in die Gegenwart. Also keine Angst, das wird kein reiner Ausflug in die Vergangenheit. Wir schrauben in die Tiefe. Philosophisch schauen wir natürlich wieder mit unserer Brille, mit Nietzsche, Arendt, Kierkegaard, Foucault ist dabei, auf die großen Bewegungen. Psychologisch machen wir mal einen Schwenk Richtung Rogers und wir richten einen Blick auf die Neurobiologie und natürlich darf Transaktionsanalyse nicht fehlen. So, da gucken wir mal auf Ich-Zustände, Okay-Okay-Haltung und auch die Skriptethics. Wir versprechen euch Streit, Wärme und am Ende 5 Dinge, die ihr sofort in euren Alltag mit integrieren könnt.
Ulala, Thomas.
Jetzt komm nicht mit unserem geflügelten Wort aus Frankreich. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir waren auf dem Weltkongress der Transaktionsanalytiker in Frankreich.
Und da war ein geflügeltes Wort von uns in unserer Reisegruppe. Ulala.
Ulala, ja.
Und unsere Leitfrage ist schlicht und ich finde auch gar nicht so simpel, Thomas, weil gibt es tatsächlich mehr Leiden oder Leid? Oder haben wir heute einfach nur eine andere Sprache oder auch andere Räume dafür entdeckt oder gefunden oder entwickelt? Mhm. Und wir hatten uns überlegt, ob wir mal mit einem 55-jährigen Vater und seiner 21-jährigen Tochter uns gemeinsam an den Küchentisch mal setzen und mal schauen, wie ein Gespräch zwischen diesen beiden Generationen aussehen könnte. Transaktionsanalytisch, glaube ich, mit den unterschiedlichen Ich-Zuständen und mit der Okay-Okay-Haltung. Da bin ich gespannt, wo wir da landen werden. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich freue mich auf diese Episode nach etwas längerer Sommerpause. Sind Thomas und ich ganz frisch dabei und freuen uns jetzt mit euch, diese Thematiken einzusteigen.
Ja, prima. Gut. Beginnen wir bei der Psyche.
Wie immer. Nein, wir wollten noch bei der Psyche. Starten wir nicht sonst bei der Philosophie? Heute möchtest du Psyche starten.
Ja, okay. Wir machen mal einfach einen kleinen Schwenk und sind mal anders. In den 1970ern war psychisches Leiden in weiten Teilen ja unsichtbar. Also wer litt und irgendwo ein Leiden hatte, der schwieg. Wer Behandlung brauchte, wurde selten, ja, wirklich, es gab Zeiten, also in meiner Recherche, selten auch weggesperrt. Und heute gehen junge Leute selbstverständlicher in Therapie. Sie kennen die Begriffe, sie kennen viele Begriffe, sie erkennen Muster, sie organisieren sich Hilfe. Und ich finde, ich nenne das einen Fortschritt, weniger Alleinsein im Leid. Wenn mir jemand sagt, die Menschen seien früher robuster gewesen, frage ich jetzt häufig zurück, ob es wirklich Robustheit war oder nicht oft einfach auch traumatisierte Sprachlosigkeit.
Spannend.
Ja. Vieles, was wir, finde ich, früher als Stärke verkauft oder was uns früher als Stärke verkauft wurde, war schlichtes Überleben. Und heute geben wir dem Ganzen einen Namen, was weh tut, und beginnen, es zu behandeln.
Ja, bin ich bei dir. Und dieser Unterschied zwischen früher und heute ist für mich auch wahrnehmbar. Ich komme ja auch aus der älteren Generation mit dieser, sozusagen mit dieser Sprachlosigkeit. Und ich kaufe dir auch diese Entstigmatisierung sofort ab. Und gleichzeitig sehe ich auch Belastungen, wenn ich jetzt in Coachings oder Supervision mit jungen Menschen bin, die es so noch nicht gab. Zum Beispiel, also dieses Always On sein, ne? Also immer on, medial verfügbar zu sein. Dieses permanente sich vergleichen mit anderen und über die sozialen Medien, sei es jetzt TikTok, sei es Insta, sei es Pinterest. Oder auch das zu viel einfach an Optionen, ne? Also ich erinnere so an Situationen, wenn die jungen Leute vor der Berufswahl stehen, ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich könnte das machen. Und dann aufgrund dieser vielen Optionen einfach dann, ja, denen wird einfach schwindelig. Mhm. Also ein Druckkessel, ne, der Menschen schwindelig macht. Und wenn junge Erwachsene sagen, sie bekommen im eigenen Leben schlecht Luft, dann finde ich, ist das nicht nur eine Semantik, sondern dann sind das Verhältnisse, ne? Also meine Sorge ist dabei, wenn ich jetzt da so nochmal drauf schaue, wir reden viel und verändern für mich zu wenig an Schlaf zum Beispiel, an Rhythmus, an Pausen, auch an Entscheidungsregeln, weil ich meine, Sprache ohne Struktur wird ja auch so wie so eine Endlosschleife, ne? Also ich gehe immer wieder in die gleiche Sprache, ich rede immer wieder über die gleichen Themen. Nur wenn ich nicht in die Handlung komme oder in die Veränderung komme, also keine Struktur nutze, dann bleibt's dabei.
Ja, und ich denke sofort an dieses, was wir auch mal thematisiert haben, diesen FOMO-Begriff, ne? Also Fear of Missing Out, also dass man das, was du gerade gesagt hast, so ständig always on und auch das irgendwie schon fast so eine Art Zwang geworden ist, sozusagen, sonst laufe ich Gefahr, irgendwas nicht mitzukriegen, so, ne? Mhm. Ja. Und deswegen finde ich einfach, gehören Sprache und Struktur, wie du schon sagst, so unbedingt zusammen. Man, hier mal diesen ersten transaktionsanalytischen Begriff reingebracht, also das Erwachsenen-Ich stellt ja genau diese nüchternen Fragen, also was weiß ich wirklich, was brauche ich jetzt in diesem Moment konkret, was sind so zwei kleine mögliche Handlungen, mit denen ich heute eben beginne oder beginnen kann, also gerade diese Kombination von Benennen und Ordnen ist doch eine Kulturtechnik, die wir verlernen und wieder lernen können.
Definitiv. Also ich habe gerade ein Bild von einem meiner letzten Coachings im Kopf, wo ich mit einer jungen Person die Thematiken besprochen habe und meine letzte Frage dann im Coaching war, und welche konkreten Schritte gehen Sie jetzt in den nächsten Tagen? Also wie gehen Sie jetzt konkret mit diesen Erkenntnissen, die wir jetzt hier entwickelt haben und die Sie für sich jetzt hier haben, wie gehen Sie damit um?
Ja.
Ja, und das finde ich, das verlernen wir. Also das haben wir verlernt, weil wir reden sehr gerne groß. Wir reden sehr, sehr gerne unverbindlich. Wir reden sehr gerne abstrakt.
Mhm. Und ich denke ja gerade an unsere co-kreative Peer Group, ne? So wie anstrengend das auch manchmal ist, wenn wir dann uns auch immer wieder ja triezen oder herausfordern und sagen, ja, was heißt denn das jetzt?
Genau, was bedeutet das jetzt?
Hier und jetzt, ne? Mhm.
Ja. Und was bedeutet das jetzt für mich und was bedeutet das für die Gruppe und was bedeutet das für die Beziehung in der Gruppe? Ne? Also da merke ich wirklich meinen eigenen Wachstumsschub an Bewusstheit und an Aufmerksamkeit für das Dazwischen, also für das Relationale, für das, was wir jetzt in dem Benennen und Ordnen so als Kulturtechnik dargestellt haben, dass das auch eine relationale Entwicklung sein kann. Mhm. Und bevor wir jetzt in die nächste Kurve gehen, Thomas, möchte ich ganz gerne meine philosophische Lupe etwas schärfen.
Oh ja, dafür bist du bekannt.
Also Nietzsche zum Beispiel, wenn ich mit unserem berühmten Freund Nietzsche mal starten darf, der sagte mal, man müsse ja Chaos in sich tragen, um einen tanzenden Stern zu gebären.
Oh, ein schöner Satz, ne?
Ja. Ich habe den erstmal nicht verstanden und habe gedacht, was möchte er mir jetzt damit sagen? Und vielleicht war ja früher, gab es das nicht tatsächlich eine Art von Ordnungsmittel. Also das heißt Chaos verdrängen, damit der Alltag funktioniert. Da fällt mir sofort die Kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration von Menschen ein, die aufgrund der Ruinen und Trümmer einen Alltag wiederherstellen musste oder sollte.
Und genau da war doch der Preis extrem hoch.
Und der Preis war extrem hoch und vielleicht war er notwendig, weil was ist geleistet worden? Ne? Mhm. Also was ist da geleistet worden als Funktionalität? Und der Preis ist dieses emotionale Chaos oder diese Bedürfnisse und persönlichen Wünsche dann zu verdrängen, beiseite zu schieben.
Ja, da komme ich dann mit Hannah Arendt um die Ecke, die sicherlich erwidert hätte, unsichtbar machen raubt Menschen ihre Wirklichkeit.
Und das ist so.
Ja, also früher gab's das nicht, war ja oftmals ein Satz, oder das gab's so nicht, oder das gab's bei uns nicht, also es gibt ja so Varianten, ne? War ja oftmals so ein Satz, der Existenzen richtig zum Verschwinden brachte. Ne? Also ich denke jetzt gerade an eine Führung zu Queerness in der Kunst, in der Hamburger Kunsthalle.
Ja.
Und da wirklich mal von Kunsthistorikern eben halt auch dargestellt wurde, wie wirklich Dinge überdeckt worden sind oder wirklich verschwanden. Ne? Da würde ein weiterer Philosoph, Foucault, würde wahrscheinlich trocken hinzufügen, Diskurse definieren, was überhaupt zählt. Und wer aus dem Raster fällt, fällt heraus.
Habe ich gleich ein Bild im Kopf? Klassische Musik. In der klassischen Musik werden größtenteils weiße Komponisten hochgehalten. Mhm. Jetzt in Deutschland oder im europäischen Bereich. Bach, Beethoven, Mozart. Alles Männer, alles weiße Männer. Und es gibt so viele Komponistinnen, es gibt so viele farbige oder People of Color Komponistinnen und Komponistinnen, die bekommen keine Lobby. Das heißt, was aus dem Raster fällt, fällt heraus. Das heißt, sie werden zum Verschwinden sozusagen dekliniert. Das heißt, sie existieren nicht. Und es gibt ja seit ein paar Jahren das Bestreben, also jetzt gerade auch hier in Berlin von Kulturhäusern, wenn eine große Sinfonie gespielt wird, vorher ein Stück einer Komponistin zum Beispiel zu spielen oder eines unbekannten Komponisten, der vielleicht auch zu seiner Zeit groß war, nur in Vergessenheit geraten war, weil viele andere drüber gelegt worden sind.
Ja,
finde ich, da kommt nochmal Kierkegaard nochmal für mich mit rein.
Okay.
Und Kierkegaard sagte, das Leben kann ich nur rückwärts verstehen. Ja, und vorwärts wird's gelebt oder gestaltet.
Ja.
Also ich kann nur im Nachhinein verstehen, was passiert ist. Ich kann das nicht in die Zukunft hinein, sondern ich kann in die Zukunft leben. Und vielleicht erklären wir auch dieses Früher, weil das Verstehen ja auch wehtut und weil Hand aufs Herz einfache Geschichten bequemer sind als komplexe Wahrheiten. Ja. Und Foucault, ich überlege jetzt gerade, du hast gerade Foucault reingemacht, Foucault auf TikTok. Ich glaube, der hätte die App gesprengt. Also das ist jetzt so gerade mein Gedanke dazu.
Spannende Hypothese. Ja. Wäre interessant zu sehen, wie diese Menschen im Hier und Heute, und es gibt ja auch Romane, die sowas ja auch schon verklären, sozusagen, wenn Goethe heute gelebt hätte, ne, wie würde er hier durch die Lande schreiten. Ja. Kommen wir zu Queerness, Tom.
Okay.
Auch hier muss man jetzt sagen, das gab's doch früher nicht, das gab's bei uns nicht, das gab's so nicht. Man muss es doch echt klar sagen, das ist ein Sichtbarkeitsfehler.
Ja.
Also wenn etwas nicht im Scheinwerfer stand, heißt das doch nicht, dass es nicht existiert. Und wir können ja weit in die Geschichte zurückgehen, wo es sowas ja auch gegeben hat. Also Sprache, Recht und Kultur, finde ich, haben doch Räume geöffnet. Und in diese Räume treten Menschen, die früher allein waren. Und genau das, finde ich, triggert doch. Also wer nie identitär verhandeln musste, erlebt neue Öffentlichkeit doch als Zumutung.
Könnte man so sehen. Also
ich nehme Unsicherheit ernst und ohne sie moralisch abzuwerten. Also gleichzeitig gilt für mich aber auch diese Unsichtbarkeit, die hat verletzt und Sichtbarkeit schützt.
Ich habe da gerade so die aktuellen Tendenzen, habe ich gerade so meine Herausforderung mit dieser These, die du gerade aufgestellt hast.
Na, dann mal los.
Sichtbarkeit schützt. die Sichtbarkeit wird ja gerade angeschossen. Also, ne, also gerade Queerness-Sichtbarkeit wird ja gerade von vielen Menschen als Zumutung, zu Vogue, zu viel, zu was auch immer beschrieben, weil man glaubt, was auch immer man da dann in dem Moment glaubt. Mhm. Und ja, das hat es immer schon gegeben. Ich glaube, Alexander der Große fällt mir gerade ein. Es gab immer queere Menschen. Seit es Menschen gibt, gibt es queere Menschen. Und ja, es wurde nie drüber geredet. Ich weiß noch, wie Rosa von Braunheim das öffentliche Outing von Alfred Biolek damals und Habe Kerkeling in einer Talkshow im Fernsehen sozusagen gestaltete und ein Skandal in der Bundesrepublik passierte. Mhm. Und ich spitze das jetzt noch mal ein bisschen zu, Thomas, weil ja. Ich hab ja auch mal hier so ein bisschen zum Nachdenken. Manchmal wird aber auch die Bühne selbst zum Inhalt. Ne? Also ich finde, Identität ist so als Dauersendung, die einen fühlen sich moralisch angefasst, die anderen existenziell nicht gesehen und dann eskaliert es und ich denke immer, Leute, bleibt doch mal auf dem Teppich, lasst es doch mal in einer guten Auseinandersetzung, ne? Also weniger Tribünenrufe, weniger Empörung, weniger Skandalisierung, dass wir viel mehr halt Alltagsdialoge, also zwischen dir und mir, zwischen ich und du und wir und den, die, ich möchte nicht sagen die anderen, jetzt habe ich es gesagt. Also mehr Alltagsdialog, zum Beispiel in der Küche, in der Kantine, statt immer nur auf diesem Podium. Wenn ich mir diese TV-Talks anschaue, denke ich mir, Leute, was bringt dieser TV-Talk? Außer Geld verdienen für die Teilnehmer.
Ja, also da denke ich auch an eine Diskussion und es ging da eben halt auch darum zu sagen, was soll denn das nur, warum muss dieses Thema Sexualität immer so vor sich hergetragen werden und so in die Öffentlichkeit gebracht werden? Da mag ich jetzt mal zurückspitzen. Gerne. Also für viele ist Sichtbarkeit nicht wirklich so ein Kürthema, sondern schlichtweg ein Überlebensthema. Mhm. Also wenn Sprache dein Dasein erst ermöglicht, ist nicht so viel Wirbel bitte ein bequemer Wunsch.
Das ist so.
Und trotzdem unterschreibe ich, Prinzipien klar zu benennen, Umgang freundlich zu gestalten, also so fest in der Sache, weich zur Person.
Schön. Ja,
finde ich auch ganz gut, ne? Ja. So kommen wir doch in Räume, in denen die einen nicht verschwinden. Und die anderen nicht beschämt werden.
Ja, definitiv. Also für mich ist das aus meiner eigenen Geschichte nachvollziehbar, dass solange ich keine eigene Identität hatte, war ich nicht sichtbar als in meiner eigenen Identität. Und erst als ich mich damit zeigte, in meiner Identität, da gab es auch für mich ein Gefühl der Sichtbarkeit, der Wahrnehmbarkeit und des Seins, so wie ich bin, das, was mich ausmacht.
Ja, ja. Und auch gerade so aus dieser Kunstperspektive ist mir jetzt nochmal wieder aufleuchtet, weil ja auch so, es ist unsichtbar geworden, was wirklich zwei Menschen, die da am Tisch sitzen und in der Mitte einen Hund haben, was die also miteinander eben verbindet und auszeichnet, das wurde einfach gelöscht.
Das wurde gelöscht, ja, ja. Und es wurde viel gelöscht. Aus Bequemlichkeit, keine Ahnung, aus Angst, aus Sorge. Also gibt's ja die unterschiedlichsten Gefühle, da würde ich jetzt gerne so sozusagen halt den nächsten Kontinent unseres kleinen Streit.
Eines meiner Lieblingsthemen, ja.
Gefühle und Bedürfnisse, also viele über 50 und vielleicht auch darunter sind mit Sätzen groß geworden, wie reiß dich zusammen?
Oh ja.
Und ich würde das jetzt gar nicht auf die Älteren nur beziehen, sondern ich glaube, das können auch Jüngere heute noch hören. Und das werden wahrscheinlich auch Jüngere hören, in bestimmten Strukturen, Kulturen, reiß dich doch mal zusammen hier, verdammt nochmal. Ne? Also jetzt stell dich nicht immer in den Mittelpunkt. Jetzt sei mal hier nicht so, ne? Bist du denn hier wichtig? Nein. Also ne, Gefühle waren privat. Ne? Also ich kenne noch so einen Spruch, wie wir in der Familie uns fühlen, geht da draußen niemandem etwas an, zum Beispiel. Ja, oder welche Themen wir zu Hause haben am Küchentisch, hat nichts in der Schule zu suchen oder dürfen nicht draußen erzählt werden oder besprochen werden.
Ja, oder maximal, jetzt hast du geheult, jetzt ist aber auch mal wieder gut.
Ja, und wenn du heulst, kriegst du eh noch einen rein, weil dann weißt du, wofür du heulst. Ja, ja. Also jetzt stell dich hier nicht so an. Mhm. Ja, also so dieses sich in den Mittelpunkt zu stellen, ne? Stell dich nicht so an. Ne? Das waren ja diese Botschaften, die vielleicht die eine oder der andere von Autoritätspersonen gehört haben. Und also Bedürfnisse hinten anstellen, ne? Also Bedürfnisse durften nicht oder konnten nicht geäußert werden.
Ja.
Jüngere haben durch diese Entwicklung vielleicht gelernt, Gefühle als Informationen wahrzunehmen. Zu sagen, oh, ich kriege hier gerade was mit in mir und darüber möchte ich mich gerne austauschen, das möchte ich gerne zeigen. Die reden darüber. Ne? Sie fordern vielleicht auch Kooperation zwischen Arbeit und Leben. Ne? Diese Thematik, die wollen 3/4 Stunde nur arbeiten und dann wollen sie Yoga machen. So in diese Richtung. Ja. Und das sind ja
auch so Weisheiten, die gerne hier kursieren.
Ja, das sind ja so Weisheiten. Ne? Oh, Mensch, die sind ja nicht mehr belastbar und jetzt wollen die ja noch Yoga machen. Also jetzt müssen wir auch noch einen Yogaraum einrichten. So, ne? Also, und gleichzeitig sind es auch Grenzen, also eine Differenzierung zwischen du und ich. Also wenn ich mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen mich zeige, grenze ich mich ja automatisch zu dir mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen ab, weil ich zeige mich ja dann in meiner Identität mit meinen Themen, die mich gerade entsprechend beschäftigen oder auch ausmachen. Ne? Und ich finde, manchmal kippt auch das Pendel ein bisschen zu weit, oder? Was meinst du?
Naja, ich denke, nach so einer inneren Hungerkur, die wir aus den anderen Generationen ja beschrieben haben, ist das ja fast ein zwangsläufiges Geschehen. Ne? Also wer jahrzehntelang keine Self-Care kannte, und das erlebst du und ich sicherlich, also ich kann es ja nur von mir sagen, aber im Coaching eben halt auch, also wer so Generationen eben, die wir gerade benannt haben, 40, 50 oder älter eben halt auch, der das nicht kannte, der übertreibt unter Umständen am Anfang.
Ja.
Und mir persönlich ist da eine Gesellschaft, die kurzzeitig zu viel fühlt, lieber als eine, die gar nichts fühlt. Ja. Und ich mag diesen Begriff aus unserem Arbeitspapier, ne? Also wir bewegen uns bildlich gesprochen ja durch eine, ja, kann man sagen, Bedürfnis-Übergangsdiät.
Okay.
Ich schmeiß das mal so in den Raum. Ja. Ne? Also er hilft ja nicht, das zu pathologisieren, sondern als Lernkurve zu begreifen.
Definitiv. Und ich glaube, das ist wie diese Pendelreaktion. Ne? Geht das Pendel in die eine Richtung, dann braucht es eine Bewegung in die andere Richtung, wie du gerade gesagt hast. Ne? Wir bewegen uns durch eine Bedürfnisübergangsdiät, weil wir jahrzehntelang in einer sozusagen keiner Self-Care-Aktivität waren. Und jetzt pendelt's rum und jetzt geht's wieder zurück. Und ich finde das so, wenn ich das jetzt nehme, jetzt als Bild, dieser Bedürfnisübergangsdiät, war es dann nicht so, dass man, oft war das früher, waren die Leute abgehärteter, also das Nervensystem aus Stahl, ne? Nerven aus Krupp und, ne? Ja,
Kruppstahl
oder so, also, ne? So in die Richtung ging das doch gerade, ne? Also gerade auch die Kriegskindergeneration, also wenn ich jetzt um meine Elterngeneration und meine Großelterngeneration denke, da ist man doch ganz schön hart durchs Leben gegangen.
Oh ja, ja, es gab ja auch so Sprüche wie, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter und so, ne?
Zum Beispiel, ja.
Ja, stimmt. Also ich würde das jetzt nicht Stahlkraft nennen, sondern vielleicht eher so etwas wie eine Panzerung.
Habe ich Stahlkraft gesagt?
Also denk gerade so an so eine Schildkröte, ne? Also jetzt nicht irgendwie anderes Kriegszeug, sondern so eine Schildkröte. Und der Wilhelm Reich, der sprach damals von so einer sogenannten Körperpanzerung. Mhm. Also außen hart, innen verwundet. Mhm. Ich kenne ja auch noch sowas, kennst du vielleicht auch, ne? Der hat so eine harte Schale, aber einen inneren weichen Kern oder so.
Und das war ein geflügeltes Wort. Harte Schale, weicher Kern.
Ja. Ja. Und diese Panzerung, die hat aber zum einen ja auch getragen.
Definitiv.
Und sie hat aber auch Narben hinterlassen.
Auch richtig.
Ja. Und heute nennen wir Ähnliches, glaube ich, einfach nur anders. Also früher hieß es eben Magengeschwür, ja, oder der Onkel, der trinkt.
Ja.
So. Und heute heißen ähnliche Muster Burnout oder eben halt auch Abhängigkeit. Mhm. Und ich finde diesen Unterschied, ja, wir benennen es und damit wir handeln können, also von der Panzerung hin zu einer Transparenz. Und das, finde ich, ist so ein erster Schritt. Und Tom, ich glaube, ich weiß, was du gerne sagst. Ein bisschen Panzerung wäre manchmal praktisch, oder? Ich bleib trotzdem dabei. Lieber lernen wir Regulation als Rüstzeug, sonst endet's wieder im Kartoffelsalat und schweigen auf Familienfeiern.
Ich muss gerade schmunzeln mit dem Bild des Kartoffelsalats und schweigen auf Familienfeiern.
Ja, ich hatte gerade so ein Sommerfest, da gab es einen Kartoffelsalat.
Ah, okay. Ja, vielleicht könnte man sich das mal anschauen in der Vergangenheit. Wann wurde Kartoffelsalat serviert? Ne? Also ich muss da gerade ein bisschen schmunzeln, weil mir dazu also so einige Tischbilder einfallen. Und ja, ja, war wahrscheinlich damals so. Ne? Man hat geschwiegen während in der Familie und manche Familien durften ja beim Essen noch nicht reden. Also wurde miteinander gar nicht geredet während des Essens, weil das war Kultur. Oh, ja. Ne? Also ja, regulieren statt rüsten, das ist mir auch ein bisschen zu martialisch und das macht Beziehungen ja auch leichter. Mhm. Und für mich ist da die Brücke jetzt, um das jetzt so ein bisschen aufzuweichen, die TA, in der wir beide uns halt auch immer wieder zeigen und mit dieser TA ja auch in Gesprächen zeigen. Und wenn Gespräche scheitern, da habe ich dann für mich so meine Erfahrung, dann komme ich oft aus meinem kritischen Eltern nicht heraus, also aus meiner Plus-Minus-Haltung, dass ich dann irgendwas predige oder ich rutsche ins angepasste Kind und mache einfach dicht und denke mir, nee, so will ich jetzt nicht.
Trotzig und rebellisch.
Zum Beispiel mich trotzig und rebellisch und sage, nee, so will ich das jetzt nicht. Also, ne? Oder komme von oben herab und sage, also so, aber jetzt nicht hier. Ne? Und solange dieses Ping-Pong, also dieses zwischen Eltern-Ich und Kind-Ich hin und her, gibt es auch keine Verständigung. Also erst wenn wir beide und das machen wir ja hier in unseren Streitgesprächen ja, dass wir uns im Erwachsenen-Ich begegnen. Das heißt, wir prüfen, wir fragen, wir fragen konkret, wir sind respektvoll, wir sind wertschätzend und gleichzeitig sind wir nicht einer Meinung. Oder?
Ja, dann spielen wir doch mal den Küchentisch und holen genau dieses Beispiel des 55-jährigen Vaters und der 21-jährigen Tochter mal an den Tisch.
Machst du den Vater, nicht die Tochter oder umgekehrt?
Oh, ich fange mal mit dem Vater an. Also der startete ja, bei uns gab es keine Depressionen. Man hat sich einfach zusammengerissen.
Also du verstehst überhaupt nichts. Ich habe eine Panikattacke, sagt die 21-jährige Tochter dann.
Genau. Und das ist ja klassisch auch eine parallele Transaktion, wie wir in der TA ja auch sagen, das Eltern-Ich gegen das rebellische Kind, beide fest in ihrem Muster. Ja, und wenn wir jetzt aber denselben Stoff im Erwachsenen-Ich führen, könnte der Vater beispielsweise sagen, ich sehe, es ist ernst. Beschreib mir doch bitte, wie sich das anfühlt und was dir hilft.
Und jetzt könnte ich als Tochter antworten, Mann, Papa, Herzrasen und flacher Atem. Also es hilft, wenn jemand einfach mal ruhig mit mir atmet und ich weiß, dass ich nicht allein bin. Dann organisiere ich mich selbst und dann organisiere ich mir auch Unterstützung.
Oh, gut. Und der Vater könnte dann entgegnen, gut, ich höre zu. Und danach erzähle ich dir, wie wir damals mit Angst umgegangen sind, auch wenn es anders war. Also könnt ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, spüren, wie diese Spannung abfällt? Also nicht, weil wir alle einer Meinung sind, sondern weil wir das Muster gewechselt haben. Ne? Also auch wir eben unseren Ich-Zustand gewechselt haben.
Dieses Muster, da würde ich jetzt gerne reingehen, ist ja die Okay-Okay-Haltung. Dieses Ich bin in Ordnung, so wie ich mich gerade fühle und was ich gerade in mir habe. Und du bist okay mit dem, wie du dich gerade fühlst und was du gerade in dir empfindest. Und da sind dann Vater und Tochter dann gleich, obwohl sie unterschiedliche Sichtweisen auf die gleiche Thematik haben. Und das ist für mich der innere Anker, dass ich nicht, also es geht mir nicht um Kuscheln hier oder gleich machen, sondern es geht um den Grundsatz, der andere ist nicht mein Feind. Ja, also ich als Tochter muss jetzt nicht dann in mir das Gefühl haben, mein Papa ist jetzt gegen mich, wenn der sagt, keine Depression, reiß dich mal zusammen oder so.
Ja,
das ist dann nicht mein Feind in dem Moment.
Ja. Und da öffnen wir ja, Tom, finde ich, einfach die Tür eben zum nächsten Konzept, nämlich da sind wir ja sofort dann auch beim Skript.
Ja.
Weil da ja auch viel, so wie wir eben ja auch oft erleben, dass so Skriptbotschaften im Skript eben mit verankert sind, die schlichtweg zu Überlebensplänen geführt haben. Ne? Also
ja,
Überlebensstrategien, weil es notwendig war, im wahrsten Sinne des Wortes halt auch zu überleben. Und damit sind es,
Ich würde das nicht verteufeln, diese Skriptbotschaften. Ne? Also könnte sein, dass man das vielleicht darstellen möchte, dass die falsch sind, sondern ich glaube, dass die notwendig waren zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben. Ja. Sonst hätte ich nicht überlebt oder sonst wäre ich nicht weitergegangen.
Genau, super, dass du das sagst. Also das ist auch nochmal eine schöne Klarstellung. Also das würde ich auch sagen, alles hat erstmal eine, ja, also alles ist erstmal okay, dass es da war. Das hatte einen bestimmten Zweck.
Mhm.
So, und es war eben unter Umständen eben eine Strategie im wahrsten Sinne des Wortes zu überleben. Und im Hier und Heute ist es halt nicht mehr so, ja, mal vorsichtig gesagt, nutzenstiftend, ne? Und steht uns dann halt vielleicht auch manchmal wirklich im Weg.
Ja.
Und damit sind es dann keine Lebenspläne, sondern es waren eben wirklich Überlebensstrategien, Überlebenspläne.
Mhm.
Und die haben uns, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, ja auch getragen. Ja, aber oftmals auch um einen gewissen Preis der Verleugnung
genau,
von bestimmten
Dingen. Genau, das ist der Punkt. Genau, und das ist der Punkt, den wir uns dann anschauen heutzutage.
Und da finde ich das Modell von also Graham Summers und Keith Tudor halt sehr, sehr schön, die eben auch das Skript in Form einer Helix beschreiben, wo wir also wirklich auch sehen können, nee, das war nicht nur Mutter und Vater, so wie wir auch früher mal da drauf geschaut haben in ursprünglicheren Modellen, sondern das entwickelt sich immer weiter fort und es ist eben auch eine Hin- und Herbewegung. Und es ist beweglich und fortschreibbar.
Ja,
so,
ja.
Das, wir können eben wirklich eine alte Zeile überschreiben.
Mhm.
Aus so etwas wie aus Weines Schwäche wird unter Umständen Gefühl zeigen, Form wählen. Und ich nehme den Satz aus unserem Papier, den wir in der Vorbereitung da ja hatten, weil er es so, finde ich, voll auf den Punkt bringt. Ja, wir haben aufgebaut. Aber oft mit Menschen, die innerlich abgebaut haben.
Mhm.
Der neue Maßstab kann ja lauten, Stärke ohne Verleugnung, Leistung ohne Selbstaufgabe.
Mhm.
Und da finde ich dann die Erweiterung der Begrifflichkeit, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay, bis hin zum Sie sind okay, wirklich sehr, sehr treffend.
Bin ich ganz bei dir und ich mag dieses Konzept von Summers und Tudor sehr, weil es eine sozusagen eine Offenheit in beide Richtungen aufzeigt. Ne? Ich beeinflusse andere Menschen mit meiner Art und Weise und andere Menschen beeinflussen mich mit ihrer Art und Weise. Und ich würde ganz gerne nochmal mit dir ein bisschen weiter streiten, Thomas. Also ich stelle jetzt mal die These auf und da bin ich jetzt mal ein bisschen konfrontativ. Therapieren wir uns nicht eigentlich zu Tode? Drehen wir uns nicht eigentlich um Probleme, anstatt zu handeln? Das, was ich ja am Anfang schon gesagt habe, ne? Wir reden und reden und reden und wir gehen in Therapie und Therapie und Therapie. Aber Leute, es geht um Handeln, es geht einfach mal um was tun, ne, also also Handeln, Delegieren, Verantwortung an Diagnosen. Ich habe so manchmal den Eindruck, letztens hatte ich so eine Person im Coaching, ja, ich habe ADHS-Diagnose. Wo ich dann dachte, ist das jetzt eine Entschuldigung oder ist das jetzt eine Begründung für das, was du da gerade tust? Oder was bedeutet das jetzt, wenn du mit dieser Diagnose dich hier zeigst? Ne? Und ich finde, in dieser Zuspitzung steckt für mich ein Korn Wahrheit, wenn wir nicht in die Handlung kommen, dann finde ich, wird das Reden quasi zum Sedativum. Wir gehen in so eine Benebelung, in so eine, ich sag mal, in so eine Trübung.
Mhm. Okay. Tom, da lege ich jetzt aber mal hart zurück. Ne? Und zwar so, wie es nötig ist. Also Sprachlosigkeit hat mehr Leben zerstört als Sprache. Also wer nicht benennen kann, bleibt gefangen. Therapie ist, finde ich, kein Endlager, sondern eine Werkstatt. So könnte man es auch beschreiben. Also es geht nicht um Reden oder Handeln, sondern um Reden um gut zu handeln. Also
wunderbar.
Sprache schafft Bewusstsein, Strukturen schaffen Halt und das eine geht also das eine ohne das andere, das kippt irgendwie so. Und da finde ich auch eben hier den Boris Schirulnik, der über Resilienz viel geschrieben hat, eben halt auch einfach klasse, das habe ich auch noch so in Erinnerung, diesen Satz und sagen, also Resilienz entsteht durch Sprache und dann durch Dialog.
Okay, dann streite ich doch nochmal an der Sichtbarkeitsfront, lieber Thomas. Also diese Sichtbarkeit, wir hatten ja vorhin von der Identität und Sichtbarkeit und Existenz verschwinden und dergleichen gesprochen. Und ich finde, Ihre Sichtbarkeit ist für dich unverhandelbar. Für mich auch, definitiv.
Ja,
also die Sichtbarkeit ist für mich unverhandelbar. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, verlieren wir im Turm auch manchmal Menschen, die wir erreichen könnten. Also ich glaube, es liegt auch am Ton, an der Art der Sprache, die wir nutzen, um da entsprechend, ich sag mal, eine Sichtbarkeit auch zu leben.
Und deswegen wiederhole ich nochmal, also prinzipientreu und dialogfähig. Also ja, das, was ich auch erst sagte, so fest in der Sache,
ja,
und weich zur Person. Mhm. Also da passt die Okay-Okay-Haltung auch wunderbar dazu. Na, das heißt ja nicht, dass wir immer mit allem irgendwie einig sein müssen, sondern eben halt auch da unterschiedlich sein können und dürfen. Und wenn wir etwas von Älteren wollen, ist die Art der Einladung entscheidend.
Sehr gut.
Ne? Also ja, da ist ja oft viel, ne? Also wir haben ja erst den Dialog nachgespielt und dieser Dialog, der führt uns ja nicht weiter. Also nicht entwaffnen, sondern einladen.
Ja. Und jetzt kommt meine letzte Keule für heute, für diese. Also ich finde Gefühlsintelligenz, ja, reden, meine Gefühle ohne Verantwortung wird zum warmen Bad, ne? Also die Verantwortung ohne Gefühle, sozusagen, ne, leisten ohne, ne, denn die eigene innere Abbau wird zur kalten Pflicht. Ne?
Eisbaden.
Ja. Das Eisbaden. Dann würde ich sagen, immer, dann sagen wir, statt des warmen Bades wäre Verantwortung ohne Gefühle das Eisbaden. Also erwachsen heißt doch dann, beides zu halten. Also dass ich einerseits also Gefühle und Verantwortung miteinander verbinde und dann in der Handlung mich damit zeige.
Ja, und genau das ist die Gleichung, auf die ich mich einlasse und gerne einlasse. Also wer seine Gefühle da ernst nimmt und Verantwortung für Handlungen übernimmt, verändert Gespräche. Leise vielleicht, aber spürbar.
Ja. Und bevor wir jetzt hier an unserem heutigen Podcast zur Landung ansetzen, möchte ich 5 Verdichtungen zusammenfassen.
Oh ja.
Also nicht als Faden, an dem ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ziehen könnt. Also früher gab's das nicht, ist oft Nostalgie und Abwehr. So mein Verständnis. Ja, verdrängen heißt nicht, dass es nicht da war. Und Normen und Tabus haben entschieden, was sichtbar sein durfte. Also wer nicht passte, wurde unsichtbar gemacht und hat gelitten. Ich denke da gerade wieder an die Zeit zwischen 33 und 45, wer da unsichtbar gemacht wurde. Und welches Leid daraus entstand. Und bis heute, also das Leid ist bis heute. Empfindsamkeit ist keine Schwäche, sondern Resonanzfähigkeit. Ohne Resonanz keine Beziehung. Skriptbotschaften wie sei stark, aber das wäre für mich eher eine Antreiberdynamik, haben Gesellschaften getragen und Menschen innerlich leiser gemacht. Und heute dürfen wir sie überprüfen und auch überschreiben. Und zuletzt, früher gab es das nicht, ist für mich ein Schutzsatz. Er darf auftauchen und wenn er einmal siegt, ich glaube, verpassen wir auch die Chance, menschlicher zu werden.
Das ist mein Gut, Thomas. Schön. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt drehen wir das mal in den Alltag. Also stell dir vor, du spürst, dass ein Gespräch heikel wird. Und genau in diesem Moment nimm dir einen Moment Zeit. Das ist manchmal nicht so leicht, klar, aber man kann vielleicht mal aufstehen, Fenster aufmachen oder kurz mal um die Ecke gehen oder so. Also so Möglichkeiten innerlich. Nimm dir den Moment Zeit und mach mal so etwas wie einen Erwachsenen-Ich-Check. Na, so innehalten, wahrnehmen ist da so ganz wichtig. Worum geht es jetzt gerade wirklich? Was heißt es gerade konkret? Was weiß ich sicher? Und was will ich bewirken bei meinem Gegenüber und nicht rechtfertigen? So, und wenn du dann merkst, dass du belehren willst, leg innerlich einfach eine Pause ein und versuch dein Ziel zu korrigieren, so auf Verstehen, Klären, Weiterkommen. Und dann geh natürlich weiter in den Dialog.
Schöne Übung. Da würde ich gerne eine weitere Übung anbieten. Und zu Hause eine Skriptarbeit zu machen. Und da möchte ich eine berühmte Parallele wählen, weil es hat mal ein Politiker gesagt, es eine Steuererklärung könnte auf einem Bierdeckel Platz haben.
Ja, ich erinnere mich.
Ja. An diesem Bierdeckel nehme ich jetzt gerade auf, nicht die Steuererklärung. Auf diesem Bierdeckel könnte man eine Skriptarbeit zum Beispiel machen. Ne? Also nimm zum Beispiel, wenn du dich einmal ruhig hinsetzt, einen Satz aus deiner Familiengeschichte, der dir immer wieder fällt, den du hast von deiner Mutter oder von deinem Vater erkennst und lies ihn laut. Spür einfach mal, wofür er einmal gut war. Ne, also wofür war er in der Vergangenheit mal gut? Und was kostet er dich heute, wenn du diesen Satz weiter und gib ihm eine erwachsene Drehung. Zum Beispiel, ich biete mal an ein Beispiel. Wenn du gehört hast, reiß dich mal zusammen oder jetzt komm, jetzt halt dich mal hier zurück. Dann könnte man daraus, reiß dich zusammen, einen heutigen Satz gestalten wie, ich reguliere mich und ich darf mir Hilfe holen. Es ist eine ganz andere Energie. Also der hängt den neuen Satz sichtbar auf. Ich mache das im Coaching mal mit kleinen Post-its, dass ich sage, schreiben Sie sich den Satz nochmal auf ein Post-it und wo könnte der Post-it im Alltag sein, dass Sie da regelmäßig draufschauen und probier das mal eine Woche lang aus, dass du diesen Satz sichtbar aufhängst und diesen Satz jedes Mal laut vorliest. Und du wirst merken, wie der Tonfall weicher und klarer wird.
Schön, ja, schön. Eine Idee. Und liebe Zuhörer, wenn wir sagen Bierdeckel, heißt das mit, soll es auf keinen Fall etwas Oberflächliches sein. Das geht schon richtig, wirklich gut in die Tiefe und finde ich eine hervorragende Idee. Ja. Ich mag noch nachlegen oder hinzufügen, nicht nachlegen, hinzufügen, in Gesprächen so etwas, ja, auch das ist jetzt hier vielleicht leichter formuliert als dann nachher getan, aber zu sagen, also leg dir eine 2-Minuten-Empathie vor jede Gegenrede und da nehme ich etwas so wie, was man auch aus Konfliktmanagement-Themen eben her kennt, zu sagen, also erstmal nur zu hören und dann vielleicht auch mal spiegeln, mit so Eingangssätzen wie, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe oder dich richtig verstehe, ist dir wichtig, dass, Punkt, 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 habe ich dich so richtig verstanden? Also das so wirklich zu wiederholen, seine eigenen Worten zu sprechen, das führt ja auch ein Stück weit zum Verinnerlichen, das, was ich gerade gehört habe. Und wenn dann das Nicken kommt, erst dann bring deine Sicht. Und du wirst merken, wie sich der Puls bei euch beiden beruhigt.
Mhm. Ja, und wenn ich dem jetzt folge, dann würde ich gerne noch einen Okay-Okay-Anker anbieten. Würde ich der Zuhörerin oder dem Zuhörer anbieten, eine kleine Geste, die du unauffällig machen kannst, zum Beispiel die Hand kurz ans Herz legen, einen bewussten Atemzug, vielleicht kurz in die Füße hineinspüren. Auch wenn das gerade lustig klingt, aber das ist manchmal ganz passend, so wenn man sitzt und ich die Füße auf dem Boden mal so richtig und richtig mit dem Boden Kontakt aufnehme und dann verbinde sie mit dem Satz, ich bin okay und du bist okay. Und der Satz zwingt nicht zum Konsens, also darum geht es nicht, sondern aber er entzieht der Abwertung den Treibstoff. Also das heißt, auf dieser Basis kannst du in deiner Sache schärfer werden, so wie das Thomas vorhin schon sagte, und in der Beziehung freundlicher bleiben.
Also das zu verankern, ne? Ja.
Ja, schön. Einen kleinen Anker im Alltag zu machen, zu nutzen. Und das sind wirklich nur ganz kleine Momente.
Und es gibt fällt mir eine Übungsidee ein, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Okay. Hol dir Menschen an deinen Küchentisch. Wir haben dieses Thema Küchentisch ja schon ein paar Mal jetzt hier im Raum gehabt. Ne? 20 Minuten reichen. Jede Person nennt einen Wert. Und eine Bitte für den Umgang. Daraus formt ihr drei Sätze wie, nur, wir lassen einander ausreden, wir fragen vor dem Rat nach dem Bedarf, den unser Gegenüber hat, und wir sagen, wenn wir eine Pause brauchen. Und diese Sätze, die kann man dann sich auch irgendwo hinhängen und die 4 Wochen ausprobieren. Und dann kann man nochmal wieder draufschauen und sagen, okay, wie passt das für uns? Und so kann man sein Miteinander fortschreiben. Und das wäre so etwas, was wir erst mit dieser Skript-Helix von Tudor und Summers ja eingeführt haben. Eben halt auch ein Fortschreiben und Neuschreiben der gemeinsamen Geschichte. Und quasi als Küchenarbeit.
Ich wartete, ich dachte, da kommt bestimmt noch was. ich habe eine weitere Haltungsthematik, die mir gerade dazu einfällt. Also ich hatte das vorhin ja schon gesagt, also mein Gegenüber im Gespräch ist nicht mein Gegner, also ist nicht mein Feind. Also mir geht es so um diese Haltung, weniger Recht haben oder auch weniger Recht haben müssen und mehr Recht geben. Und das möchte ich im folgenden Sinne verstanden haben. Also, dass ich dir, Thomas, das Recht gebe, anders zu sein. Und du bist anders als ich. Und ich nehme mir das Recht, klar zu sprechen. Also für mich meine Position, mit dir klar zu diskutieren, zu besprechen. Und es bedeutet nicht, dass du mein Feind bist und ich muss gegen dich sein und ich muss dich überzeugen.
Genau. Das kann die Beziehung halten, ne?
Ja, ja. Definitiv. Mhm.
Ja, schön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank. Schreibt uns, welche Sätze ihr umformuliert habt, also welche kleine Charter bei euch am Kühlschrank jetzt hängt unter Umständen und wie ihr euren Erwachsenen-Ich-Check absolviert habt, wie der gelaufen ist. Und gerne packen wir in die Shownotes nochmal ein paar kompakte TA-Tools für euch rein, die wir jetzt eben auch schon genannt haben, so als kleine Gedankenstütze für euch und als Hilfsmöglichkeit oder als Unterstützungsmöglichkeit für den Alltag.
Und dann danke fürs Zuhören, danke auch fürs Mitdenken an der Schnittstelle von Identität, Geschichte und Gewohnheiten. Und wir sehen Wandel, also Thomas und ich sehen Wandel nicht als Bruchlinie an, sondern eher als eine Einladung, die eigene Erzählung zu verfeinern, erweitern, zu vervollständigen und dergleichen. Und in diesem Sinne, danke dir.
Ja, danke dir. Bis zur nächsten Folge. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer von Permanent Change, erzählt einander von eurer Welt, nicht um zu überzeugen, sondern um zu verstehen. Und wenn jemand am Tisch sagt, das gab's früher nicht, dann nehmt ihn ernst und nehmt ihn mit. Vielleicht war es früher unsichtbar, heute darf es sein. Lieber Thomas, tschüss nach Berlin.
Tschüss, lieber Thomas nach Hamburg.
Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.